kommt natürlich relativ selten vor, aber die ältesten KlientInnen, die ich hatte, waren knapp unter 80.
Habt ihr eigentlich so offiziell, selbst wenn ihr euch da nicht dran haltet, wie so ein, dass ihr eigentlich sozusagen das Ziel habt, die Person davon abzubringen, zum Beispiel Sexarbeit zu machen oder so?
Nein, auf gar keinen Fall.
Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute eine Gästin, die ich persönlich angeworben habe, als ich meinen, wie nennt man das eigentlich, Prostituierten, ich nenne es Hurenpass, ja, diesen Lappen, wo drauf steht, das ist eine Hure, da ist ein Foto von der drin und die darf jetzt hier anschaffen gehen. Da braucht man nämlich in Deutschland für einen, wie sagt man, Ausweis?
Eine Bescheinigung.
Oder so. Und dafür muss man eigentlich zu zwei Behörden gehen, also zu einem Haus gehen in Hamburg. Und da ist im obersten, im zweiten Stock, glaube ich, seid ihr im zweiten Stock? Im zweiten Stock, ne?
Wir sind im dritten.
Im dritten Stock. Im dritten Stock ist dann eine, das nennt man gesundheitliche Beratung. Und im zweiten Stock ist dann so, da kriegt man dann diesen Schein ausgestellt, dass dann die Anmeldung. Und danach bin ich
gegangen.
Also nach diesem, das ist wirklich wie so ein, ja, wie wenn du heiratest eigentlich, gehst da rein und dann kommst du als Hure wieder raus. Und genau das habe ich halt gemacht und da habe ich mir die Lisa aufgerissen und die Lisa, die ist jetzt hier und wir freuen uns richtig, dass sie da ist. Lisa arbeitet eben bei der gesundheitlichen Beratung als Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin.
Genau, ja.
Und ja, hat mich beraten und berät auch andere Menschen. Und wir wollen heute mit ihr sprechen darüber, wie eigentlich, was sie so tagtäglich da so erlebt in ihrem Job. Und wichtig nochmal für alle Menschen, die jetzt zuhören, da Lisa ja auch dort bei der Behörde arbeitet, ist sie sozusagen hier als Mitarbeiterin der Behörde und nicht als Person, die eine eigene Meinung hat zu irgendwelchen Themen.
Genau, also ich erzähle euch heute etwas aus 8 Jahren in der gesundheitlichen Beratung hier in Hamburg. Und das ist wirklich nur unser Ausschnitt. Also das, was wir dort erleben, die Menschen, die zu uns kommen. Wir erreichen nicht alle Sexarbeitenden. Es gibt Sexarbeitende, die sich nicht anmelden möchten und nicht zu uns kommen. Genau.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz für die Leute, die es halt gar nicht kennen oder so, einmal sagen, was diese Anmeldung ist, warum man die machen muss oder so. Ja, einfach damit Leute das nochmal kurz wissen.
Ja, genau. Also wer in der Sexarbeit tätig sein möchte, vor allem ja in einem Betrieb arbeiten möchte, bei einer Agentur arbeiten möchte, muss sich anmelden. Also es müssen sich alle anmelden nach dem Prostituiertenschutzgesetz, aber es muss eben eine Anmeldebescheinigung auch vorgelegt werden, wenn man in einem Betrieb arbeiten möchte. Und der erste Schritt ist dabei die gesundheitliche Beratung, die wir eben anbieten. Das ist eine anonyme Beratung, insoweit anonym, als dass wir keine Daten speichern. Und dadurch besteht eben bei uns die Möglichkeit, unabhängig davon, ob Personen sich danach zu einer Anmeldung entscheiden, erstmal diese Beratung in Anspruch zu nehmen.
Also man kann einfach so kommen, wenn man so denkt, oh, ich weiß noch nicht genau, vielleicht möchte ich Hure sein oder vielleicht auch nicht. Sowas sollte man für die Ehe eigentlich auch einführen. Ich finde so eine Beratung, also eine Beratungspflicht, das wäre auch mega. Da musst du erstmal hingehen, musst dich bevor du heiratest, erstmal beraten lassen. Und dann kannst du immer noch überlegen, mache ich es jetzt oder nicht.
Genau,
auch
dann
kannst du nochmal drüber
aufklären lassen. Also, dass die meisten Gewalttaten an Frauen ja irgendwie in der Beziehung und Ehe, glaube ich, passieren. Also, dass man das einfach nochmal gehört hat, bevor man sich dazu entscheidet. So.
Ja, keine schlechte Idee.
Ja, ja. Also, okay, das ist...
Aber wenn du sagst, gesundheitliche Beratung, ich stelle mir jetzt, oder was, ja, also genau, bei mir in Berlin war das auch... Das, was ich mich erinnere, war vor allem, genau, dass mir halt nochmal gesagt wurde, ja, hier, es gibt diese und jene STIs und irgendwie so mit Kondom und so. Genau, und also geht es auch über das, sage ich mal, so rein gesundheitliche hinaus oder ist auch irgendwie so mentale Gesundheit dabei oder was genau bedeutet gesundheitliche Beratung?
Ja, Gesundheit bedeutet mentale, psychische Gesundheit, körperliche Gesundheit. Unser Schwerpunkt liegt bei gesundheitlichen Themen, aber natürlich kommen in so einem Beratungsgespräch auch andere Dinge zur Sprache. Und dafür wollen wir ja auch den Raum bieten, dass Menschen das besprechen können, was sie bewegt, wo sie Unsicherheiten haben, Fragen haben. Und wir arbeiten schon sehr bedarfsorientiert.
Mhm. Mhm. Ja, also ich finde es so spannend, dass du ja 8 Jahre schon dort arbeitest und dass du dann da jeden Tag irgendwie so viele sexarbeitende Menschen oder Leute, die in der Sexarbeit arbeiten wollen, triffst. Was, also kannst du da irgendwie pauschal sozusagen, was das so für Menschen sind? Also, weil natürlich, ja, wenn du jetzt in, keine Ahnung, der Zeitung oder so guckst, gibt es ja immer dieses eine Stockfoto von diesem High Heel, von diesem Plateau High Heel.
Also Sexarbeitende, das sind doch die, die immer diese zebrafarbenen die, Plateau-High-Heels anhaben,
ja,
oder?
Kommen die dann mit diesen High-Heels? Nee. Also die Frage ist ja so, würdest du schon sagen, dass das so eher zum Beispiel besonders gut aussehende Menschen sind? Oder sind es irgendwie besonders junge Menschen? Oder sind es irgendwie besonders arme Menschen? Oder keine Ahnung, haben die alle einen Dachschaden? Was würdest du sagen? So, gibt's da irgendwie?
Oh, da lässt sich wirklich kein Typ Mensch ausmachen. Sexarbeit ist, das ist ja unsere alltägliche Erfahrung. Sexarbeit ist so ein heterogenes Feld. Wir haben überwiegend weibliche Klientinnen, aber auch Transpersonen, manchmal gelegentlich Männer, die zu uns kommen, zwischen 18 und Ende 70.
Was? Ende 70?
Ja, echt? Ist tatsächlich so. Also das kommt natürlich relativ selten vor, aber die ältesten KlientInnen, die ich hatte, waren knapp unter 80.
Oh mein Gott,
weißt du,
mein
Lebensplan ist die dann so. Ich stelle mir direkt so eine Domina vor, oder also weißt du, oder kannst du sagen, in welchem Bereich die dann sich anmelden wollten?
Auch in dem Alter tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Dominas habe ich da schon gehabt. Es sind dann meistens Personen, die schon länger Erfahrung mit Sexarbeit haben. Das sind jetzt keine NeueinsteigerInnen in diesem Alter, sondern Menschen, die entweder durchgängig Sexarbeit gemacht haben oder vielleicht früher mal und dann nochmal aus welchen Gründen auch immer auf die Idee kommen, das nochmal vielleicht im etwas kleineren Stil sozusagen aufleben zu lassen.
Boah, das ist so interessant. Ich muss da jetzt leider noch weiter reingehen bei diesen älteren Personen. Ich frage mich auch so, weil ich habe auch ja keinen so einen richtigen Plan für meine Rente oder so. Ich weiß auch nicht so richtig, ob, also ja, ich weiß auf jeden Fall nicht, wann ich in Rente gehe und wie lange ich auch Sexarbeit mache. Aber aktuell habe ich auf jeden Fall bis zur Rente schon vor, Sexarbeit zu machen. Und ich frage mich, ich dachte dann, ich mache dann so Oma-Escort oder sowas. Und es gibt ja bestimmt auch so Fetisch für so Leute, die ein bisschen älter sind. Und würdest du denn aber sagen, dass diese älteren Personen auch relativ fit waren? Also waren das so ich habe nämlich auch so eine These, dass viel, wenn man viel Sex hat, dass es einfach auch körperlich ziemlich fit und frisch hält. Aber das ist jetzt meine eigene These. Würdest du so sagen, das sind dann auch irgendwie junge Geister und teilweise auch so relativ fit, oder?
Ich glaube, das kann ich schon sagen, dass die Menschen, die in dem Alter zu mir kamen, einen fitten Eindruck gemacht haben. Sie haben dann aber auch erzählt, dass sie eben, wenn sie zum Beispiel vor langer Zeit schon mal in dem Bereich gearbeitet haben, dass sie das jetzt alles ein bisschen ruhiger angehen lassen, dass sie vielleicht eher nur gelegentlich KundInnen treffen, dass sie auch viele StammkundInnen haben und jetzt nicht mehr auf der Suche nach
dem nächsten Kick.
Genau, da sind.
Weißt du, ob so ein Fetisch dann auch, erzählen die dann auch so von so Oberfetisch oder sowas? Also erzählen die dann auch davon, dass es so Leute gibt, die das dann fetischisieren, dass sie so älter sind oder sowas?
Werbung. Heute spreche ich über eine Beauty-Routine, die vielleicht nicht sofort auf eurer Skincare-Liste steht, nämlich Masturbation.
Und ja, das meine ich ernst, denn wir reden ja ständig über Selfcare, über Glow, über Hautpflege. Aber ein Thema wird dabei irgendwie immer noch ausgeklammert, Sexual Wellness. Dabei kann genau das einen riesigen Unterschied machen. Orgasmen fördern nämlich die Durchblutung. Das bedeutet, mehr Sauerstoff und Nährstoffe werden zur Haut transportiert. Und das kann tatsächlich für diesen natürlichen Glow sorgen, den wir sonst mit Serien oder Facials versuchen zu erreichen. Gleichzeitig hilft ein Orgasmus auch dabei, Stress zu reduzieren und den Cortisolspiegel zu senken, was sich wiederum positiv auf dein Hautbild auswirken kann. Also eigentlich Selfcare auf mehreren Ebenen. Und genau darum geht's auch in der Kampagne Get Your Blush On von Womanizer und Kes. Im Zentrum steht dabei der Womanizer Next, ein absolutes Power-Tool, wenn es um sexuelle Wellness geht. Mit einer 94%igen Orgasmusrate und der 3D-Pleasure-Air-Technologie, also der natürlichsten Art der Womanizer-Stimulation, wird er nicht nur als Sextoy verstanden, sondern wirklich als Tool für ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich finde das Konzept ehrlich gesagt ziemlich geil. Erst kommt der natürliche Glow und dann kannst du ihn mit Blush noch verstärken. Ich persönlich bin ja großer Fan von Sexual Wellness, wie ihr alle wisst, und masturbiere tatsächlich jeden Tag. Und mir wird oft gesagt, dass ich ein sehr starkes, natürliches Strahlen habe. Und tatsächlich finde ich den Blush auch nochmal richtig toll, um das ganze Strahlen noch mehr zu untermalen. Ich liebe es einfach, wenn ich Frauen sehe, die so Wangen haben, als hätten sie sich gerade selbst gemacht. Allein das finde ich so sexy. Self-Pleasure wird hier einfach auf eine Ebene mit Dingen wie Skincare oder Sport gestellt. Also es ist etwas, das völlig selbstverständlich zu deinem Alltag dazugehören darf. Wenn ihr das Ganze jetzt selbst ausprobieren wollt, mit dem Code GELIEBTE20, alles groß geschrieben und zusammen, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Womanizer und WeVibe-Produkte im Shop womanizer.com. Der Code gilt ab dem 26.03. für 3 Monate bis einschließlich 26.06. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes, also get your blush on auf eure ganz eigene Art.
Werbung Ende.
Ja, also es gibt natürlich, wie es für sozusagen, wie es für fast alles einen Bedarf gibt, gibt es das auch. Aber ich glaube, es ist oft gar nicht so spektakulär, sondern sie treffen dann vielleicht Menschen, die einsam sind, verwitwet, die auch ganz viel Bedürfnis einfach nach Kontakt haben, wo dann in dem Alter auch nicht immer so das Sexuelle im Vordergrund steht.
Eine Sache, die ich ja an dieser Anmeldung, also es gibt so ein paar Sachen, die ich daran, die ich persönlich daran ja so ein bisschen nervig finde, da können wir vielleicht später drüber reden, ist ja, dass man dir tatsächlich auch, ich glaube, die Gesundheitsberatung jährlich machen muss und die Anmeldung zweijährlich oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall relativ regelmäßig. Und ich stelle mir gerade vor, wenn dann so eine Mitte 70-jährige Person zu dir kommt, dann hat die jetzt sich ja einfach schon, na nicht 70 Mal, aber vielleicht, je nachdem wie lange sie das schon macht, irgendwie 50 Mal schon irgendwie beraten lassen. Also was?
Ja, so lange gibt es das Prostituiertenschutzgesetz. Ja, nee,
stimmt. Ja, genau.
Nee, genau. Ich kann ja noch mal kurz sagen, es gibt es seit, unsere Beratungsstelle gibt es seit 2017. Ich bin quasi von Tag 1 mit dabei. Genau. Und naja, also wenn jetzt eine ältere Person zum Beispiel länger Pause gemacht hat, warum auch immer, aufgrund von einer Beziehung, von einer anderen Tätigkeit, dann ist es schon auch häufiger so, dass die Menschen das gar nicht kennen. Also dass sie das erste Mal damit in Berührung kommen, wenn sie dann eben jetzt sich entscheiden, nochmal irgendetwas in dem Bereich zu machen. Und ja, diese Bedarfsorientiertheit, die uns ganz wichtig ist, da ja, da machen wir natürlich auch Unterschiede. Es ist was anderes, ob eine 18-jährige Frau vor mir sitzt, bei der ich merke, sie hat sich mit vielen Dingen noch gar nicht so beschäftigt und auseinandergesetzt. Es fehlt vielleicht noch viel Wissen, auch über Infektionsrisiken zum Beispiel, oder überhaupt Gefahren, ne? Also so. Und natürlich passe ich das Gespräch an in der Art, je nachdem, wer vor mir sitzt. Und nicht zuletzt gibt ja auch die Person neben den Dingen, die ich so einwerfe oder die ich sozusagen auf meiner Agenda habe, gibt ja auch die Person dann ein Stück weit die Richtung vor.
Ja, das kann ich auf jeden Fall erzählen, wie das für mich war, als ich dann bei dir da saß. Weil das war irgendwie witzig. Ich glaube, du konntest dich dann sogar an mich erinnern und dann war ich so geflasht, weil du darfst ja keine Notizen machen, also du hast ja keine Akten über Menschen, die bei dir sind. Du kannst ja, du weißt, glaube ich, noch nicht mal die Namen oder die, weiß nicht, ob die Arbeitsnamen weißt, aber du weißt ja eigentlich nichts über die Person, außer dass du die einmal kurz gesehen hast. Und dann fand ich das total witzig, so wow, okay, sie kann sich irgendwie vielleicht sogar ein bisschen an mich erinnern und das ist ja witzig. Und dann wusstest du, weil ich glaube, bei dem ersten Mal, wo wir miteinander geredet haben, war ich so richtig anti. Und das weiß ich noch, dass ich so richtig genervt war und gar keinen Bock hatte auf diese Anmeldung und dachte mir so, boah, jetzt werde ich hier total bevormundet und jetzt muss ich da auch noch hingehen, jetzt erzählt die mir, wie ich ein Kondom überziehe und dann weiß ich noch, dass ich dich so richtig ärgern wollte und dann habe ich so gefragt, so nach dem Motto, ja, und was ist eigentlich mit Lecktüchern, weil Kondome, da ist ja Kondompflicht, aber Lecktücher, da redet keiner von und ihr denkt wohl nicht daran, dass wir geleckt werden, so also als ob du dann irgendwie auch so,
du bist jetzt daran schuld.
Ja, ich weiß doch, da dachte ich danach so, ja, es war vielleicht irgendwie auch ein bisschen offensive, aber du hast dann total entspannt darauf reagiert und meintest so, ja, also wenn du auch eigentlich alles schon weißt über STIs, wir müssen da gar nicht drüber reden, so, du kannst auch über irgendwas anderes, wir können auch über irgendwas anderes, du hast ja jetzt hier die Möglichkeit, so quasi kostenlose psychologische Beratung oder wie auch immer, kostenlose Psychotherapie, das nicht, aber du hast ja hier die Möglichkeit, einfach mal mit jemandem zu reden, der dir zuhört, ist doch schön. Und das ist irgendwie witzig, weil das ist übrigens tatsächlich schön, weil das ist ja auch mein Job. Also mein Job ist ja auch, Leuten eigentlich viel zuzuhören. Und vielen Leuten wird nicht mehr so viel zugehört. Also kann man das ja vielleicht sogar als Wellness-Event planen.
Dich. Aber ich dachte auch gerade so, das ist so ganz typisch wieder wir beide, so der Unterschied, weil Luisa, du liebst es halt, mit Leuten zu quatschen. So. Das ist ja so, ich kann jetzt eine Stunde mit jemandem quatschen. So stell ich mir, wie du da so hingehst. So. Ja. Und für mich ist halt so, mit Leuten reden, vor allem die ich nicht kenne, ist für mich einfach so, naja, wobei, nee, das stimmt natürlich auch nicht so. In meinem Job mache ich es auch gerne, weil ich mich so voll auf jemanden einstelle oder so.
Aber das ist halt dein Job und du machst deinen Job halt ordentlich.
Genau, aber so dieses als Termin, ich muss jetzt mit irgendeiner fremden Person reden über irgendwas, was eigentlich gerade für mich nicht so relevant ist, das ist für mich halt so richtig, richtig anstrengend. So. Und genau, das ist so, sieht wieder so den Unterschied zwischen mir, dass du das vielleicht sogar ganz gut findest. Und für mich ist das halt so ein richtiges, ich finde es einfach so richtig doof, dass mir irgendjemand sagt, dass ich das machen muss und dann auch durch Berlin, in Berlin ist mir die Beratungsstelle eine Stunde von meiner Haustür entfernt, weil Berlin ja so groß ist, so dann irgendwie dahin fahren muss einmal im Jahr und keine Ahnung, ich finde das irgendwie so richtig unnötig.
Aber bei dir hätte Lisa ja wahrscheinlich auch gesagt, du kannst auch gleich gehen, du musst ja gar nicht bleiben.
Ja, aber ich habe trotzdem 2 Stunden Fahrtweg ja schon verbracht, also eine Stunde hin, eine Stunde zurück gebraucht.
Ja, aber das ist übrigens auch völlig okay, also wir versuchen das als ein Angebot sozusagen zu formulieren. Und das Schöne ist, dass wir doch auch relativ oft die Erfahrung machen, dass Menschen, die Vorbehalte haben oder vielleicht auch einfach denken, ich habe gar nicht so den Bedarf, ich habe hier keine Fragen mitgebracht oder ich bin eigentlich gut informiert, ich habe genug Erfahrung in dem Bereich, dass es doch auch relativ oft passiert, dass dann überraschend noch ein kleines Gespräch zustande kommt, ein kleiner Austausch, manchmal auch noch die ein oder andere Info, die dann vielleicht doch, ich meine, manchmal gibt es ja auch was Neues, ne, irgendetwas, was neu ist an Angeboten, was ich zum Beispiel vorstellen kann. Also es ist oft so, dass sich das Blatt dann doch noch mal so ein bisschen wendet. Und wenn es nicht so ist, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, und
wenn
man kriegt auch kostenlose Kondome und Gleitgel immer noch mit in die Hand gedrückt.
Und Lecktücher.
Mittlerweile auch Lecktücher?
Ja.
Oh, das würde sich fast lohnen, weil die sind ja tatsächlich richtig teuer.
Ja, man kann schon mal eine Stunde durch Berlin fahren für so ein paar Kondome.
Warte mal, zwei Stunden Zeitaufwand, dafür kriege ich ja im Escort 1400 Euro. Wie viele Lecktücher müsste ich da bei euch einsacken, damit sich das lohnt? Habt ihr 1000 Lecktücher vorgelegt? Da komme ich immer vorbei.
Und dann haben sie das nächste Mal so eine Niesenkiste für dich. Heute kommt Lenia, jetzt müssen wir uns vorbereiten.
Ja, genau. Nee, an sich finde ich das ja auch richtig cool. Also ich denke zum Beispiel auch oft so, es wäre cool, wenn man euch... Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar geht, wenn ich euch einfach, wenn ich gerade eine Frage habe, anrufen könnte. Mhm. Weil es gibt tatsächlich manchmal Sachen, das sind aber vor allem so rechtliche Fragen, wo ich wirklich denke, ah, jetzt wäre es mal cool, zum Beispiel ist es ja so, dass es gibt ja so ein paar Sachen wie so Flatrates, Hacks und sowas, was irgendwie eigentlich auch quasi für uns diskriminalisiert wird. Und manchmal frage ich mich so, zum Beispiel jetzt demnächst habe ich auch wieder so eine Mini-Orgie geplant. Und ich glaube, dass das theoretisch, dass ich mir dafür eine extra Bescheinigung holen müsste, mache ich natürlich nicht, weil ich das halt einfach nicht
frechheit mache. Das hat niemand gehört.
So, aber sowas wäre halt cool, wenn ich dann einfach mal kurz so bei dir anrufen könnte und sage, hey, kannst du mir mal kurz erklären, wie das eigentlich rein rechtlich jetzt wäre oder so?
Du darfst gerne bei uns anrufen. Du darfst auch gerne unabhängig von den Bescheinigungen vorbeikommen. Also bei uns können auch Termine gemacht werden, wenn es jetzt nicht um die neue Bescheinigung, um die Erneuerung der Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung geht. Je nachdem, um was für eine Frage es sich handelt, muss ich dann natürlich gucken, ob ich die beantworten kann oder ob ich dir sagen kann, wer sie dir beantworten kann. Ne? Ob es eine Frage zum Beispiel für die Anmeldestelle ist oder für eine Fachberatungsstelle.
Aber man könnte euch auch anrufen. Also gibt es auf eurer Website auch so eine Telefonnummer?
Also unsere Telefonnummer, dann würdet ihr zu mir oder meiner Kollegin, also die auch berät, wir sind ja zu zweit, wir sind beide Sozialpädagoginnen, weitergeleitet werden.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem habe, keine Ahnung, ich werde erpresst von einem Kunden, der hat meinen richtigen Namen rausgefunden und jetzt will der irgendwie Geld von mir oder er will irgendwas von mir, dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, boah, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt irgendwie nicht zur Polizei und habe irgendwie keine Freunde, die wissen, dass ich Sexarbeit mache und da ist man ja auch so allein. Mhm. Dann könnte man einfach anrufen und hoffen, vielleicht seid ihr da und dann könntet ihr vielleicht erstmal erste Hilfe machen und sagen so, hey, wir sind jetzt erstmal, was ist die Situation so in die Richtung?
Genau, also es ist wirklich ein, ich kann sagen, Safe Space für einen Austausch. Mhm. Ne?
Werbung.
Ich erzähle ja in letzter Zeit irgendwie gefühlt ständig im Podcast, dass ich so im letzten Jahr immer mehr Interesse daran gefunden habe, so Sachen auszuprobieren, die irgendwie Sex sind, aber eben nicht Penetrationssex. Also Sachen, die so richtig doll in Verbindung bringen und mich so richtig in die Lust bringen oder ins Fühlen, aber eben nicht unbedingt immer nach Schema F ablaufen müssen. Und um mich da inspirieren zu lassen, gibt es natürlich keine bessere Plattform als Beducated. Beducated ist eine Online-Plattform, die über 150 verschiedene Online-Kurse rund ums Thema Sexualität, Beziehungen und sowas hat. Und die haben jetzt so einen Online-Test erstellt. Den kann man da einfach machen und so ein paar Sachen über sich selbst und seine Vorlieben angeben. Und dann geben die dir so einen Plan, ja, was du als nächstes lernen könntest. Und ich habe den mal gemacht und eine Sache, die ich gefunden habe, ist zum Beispiel ein Playfighting-Tutorial. Ich bin ja eigentlich schon total großer Fan von Playfighting, aber mache das jetzt nicht so professionell. Aber ich finde, es gibt echt nichts Hotteres, als sich irgendwie mit einer Person, auf die man steht, so am Boden rumzuwälzen und gegenseitig irgendwie so mit aller Kraft so auf den Boden zu drücken und festzuhalten und dabei irgendwie zu lachen, aber auch irgendwie so ja in verschiedene Gefühle reinzukommen. Und diesen Online-Kurs fand ich total cool, weil der auch so verschiedene Griffe und verschiedene Techniken und sowas erklärt, die man machen kann. Und ich bin ja total Nerd für sowas und liebe das dann so, ja, wirklich so professionell das zu lernen, was man da so machen kann. Und finde es einfach wieder total cool an dieser Plattform Beducated, dass eben nicht einfach alle Kurse darum gehen, ja, wie kann man am besten den Penis in die Vagina stecken oder so, sondern die eben wirklich so ganz verschiedene, ja, Themen, die eben irgendwas mit Sexualität zu tun haben können, in Workshops dir beibringen. Und das finde ich total inspirierend. Aber auch wenn du sagst, ich will gar nicht irgendwelche neuen Sachen lernen, sondern ich will einfach nur irgendwie sanfteren Sex oder mehr Sex oder ja aufregenderen Sex haben, dann findest du auch was bei Beducated. Also wirklich für so jedes sexuelle Ziel, was du dir irgendwie so vorgenommen hast, wirst du da mit Sicherheit Online-Kurse finden. Das heißt, klick auf jeden Fall mal unten auf den Link in den Shownotes. Da wirst du direkt zu diesem Online-Test weitergeleitet von Beducated und kannst dir dann Empfehlungen geben lassen und schauen, ob da was für dich dabei ist. Ja, und jetzt ganz viel Spaß beim Ausfüllen des Tests und dann vielleicht ein paar neuen Tutorials und vielleicht neuen Sex-Skills, weil Sex ist halt was, was man auch lernen kann und muss.
Werbung Ende.
Natürlich wird es dann Bereiche geben, in denen ich jetzt auch nicht ganz genau Bescheid weiß oder wo ich eben weiter vermitteln würde. Aber es ist erstmal die Möglichkeit zu gucken, was könnte denn hier jetzt hilfreich sein.
Ja, ich finde es echt krass, also interessant, weil ich weiß halt eben, mit welcher Attitüde ich dann so damals gekommen bin, das erste Mal, wo ich dann dachte, ja, ich weiß viel besser, wie man Kondome weiß nicht, da ist die. Und dann habe ich dann auch so, also dann, du hast mir ja wirklich den Wind aus den Segeln genommen, weil ich war, hast dann einfach so ganz entspannt reagiert. Und dann dachte ich so, ja, okay, so schlimm war es ja gar nicht. Und dann beim nächsten Mal kam ich ja, dann konntest du dich ja sogar an mich erinnern, das fand ich dann noch süßer. Und dann haben wir auch, dann hast du ja auch direkt gesagt, ja, du weißt ja eh schon diese Sachen, so hast du irgendwas anderes, worüber, was hast du denn Lust zu reden? Und ich weiß gar nicht mehr, was du dann gesagt hast. Mhm. Aber du hast so das Gespräch auf so geöffnet, so, was, hast du irgendein Thema, möchtest du über was reden? Du musst auch nicht hierbleiben, kannst auch wieder gehen, kannst aber auch, können auch jetzt noch irgendwie über dies oder das. Und dann haben wir noch so ein bisschen über Bordelle geredet, weil da wollte ich ja mein Bordellexperiment machen. Habe ich auch gemacht übrigens. War witzig. Da haben wir darüber geredet, dass ich das plane zu machen und so weiter.
Ja. Habe ich gehört, ja. Habe ich mir natürlich angehört, die Folge.
Ich habe mich auch gerade noch eine Sache gefragt wegen dem Gespräch. Wir haben letztens auch, oder was heißt letztens, bestimmt schon über einem Jahr her, über dieses Abtreibungsgesetz geredet und da steht ja tatsächlich drin, da gibt's ja auch quasi so eine Pflichtberatung und die ist ja aber nicht eine offene Beratung, sondern da steht ja im Gesetz sozusagen wirklich drin, ich weiß gar nicht mehr, was genau wortwörtlich, aber so im Sinne von mit dem Ziel der Person zu zeigen, ich sag mal, wie schön es doch sein kann, das Kind doch zu kriegen, so ungefähr. Also es hat so ein Ziel, ja, sozusagen.
Das macht aber, glaube ich, da auch keine Beratungsstelle.
Ja, genau, so, aber das wollte ich, also ich meine nicht, aber kannst du dazu nochmal was sagen? Habt ihr eigentlich so offiziell, selbst wenn ihr euch da nicht dran haltet, wie so ein, dass ihr eigentlich sozusagen das Ziel habt, die Person davon abzubringen, zum Beispiel Sexarbeit zu machen oder so?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Ich würde sagen, unser Ziel ist vor allem ein Sensibilisieren für Gesundheitsprävention. Das ist natürlich unser Ziel, da auch einen Fokus drauf zu legen, Menschen aufzuklären und damit auch zu befähigen, individuelle richtige Entscheidungen, also die Entscheidung, die für die Person die richtige ist, zu treffen, wenn es darum geht, eben möglichst unter sicheren Bedingungen zu arbeiten. Und dazu gehört eben auch natürlich das Gesundheitsthema. Das ist schon unser Ziel.
Ja, an sich finde ich das Ziel halt auch, also meiner Meinung nach finde ich dieses Ziel eigentlich wirklich so auch relativ lobenswert. Ich frage mich, aus deiner Erfahrung raus in den letzten 8 Jahren, würdest du sagen, dass denn diese Menschen diesen Aufklärungsbedarf also hast du erlebt, dass Menschen bei dir waren oder viele Menschen bei dir waren, wo du wirklich sagst, die hatten diesen Aufklärungsbedarf und das war gut, dass sie diese Beratung hatten und so? Oder was war da der Aufklärungsbedarf speziell?
Ja, also ich oder wir stellen häufig fest, gerade bei Personen, die neu anfangen, dass es da doch eine Menge Bedarf gibt, wenn es um Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten geht. Mhm. Und ich finde es halt auch ganz wichtig, ne, wenn jemand anfängt zu arbeiten, sich mit bestimmten Fragen zu beschäftigen, wie will ich denn das eigentlich machen, dieses oder jenes? Denn es ist ja auch wichtig, um es beim Kunden oder bei der Kundin, ich sag mal, selbstbewusst vertreten zu können, Grenzen abstecken zu können. Dafür ist ja erstmal überhaupt auch die Voraussetzung, dass ich irgendwie weiß, was kann denn wobei passieren. Also nur dann kann ich eine gute Entscheidung treffen.
Ja, ich finde es halt einfach so, also ich genau, ich habe da wirklich eine sehr starke Meinung zu, weil ich finde halt, dass es Beratung braucht, das ist natürlich komplett klar, aber ich finde es einfach so frech, dass man sagt, Sexarbeitende müssen das machen, aber normale, zivilisierte Frauen müssen natürlich nicht so eine Beratung machen, obwohl die ja genauso Sexualkontakte, also es gibt ja auch genauso Frauen, die im Privaten total viele sexuelle Kontakte haben oder so, und denen traut man dann aber zu, das irgendwie selbst zu können. Und bei Sexarbeitenden gibt es direkt so ein Bild von, ah ja, die müssen wir irgendwie dazu zwingen, weil die sind ja alle so blöd, dass sie das selbst irgendwie nicht hinkriegen oder sich die Beratung nicht selbst in Anspruch nehmen, wenn sie bräuchten oder so. Und das finde ich halt so einfach das Übergriffige daran irgendwie. Ja, also genau, dass es die Beratung gibt, finde ich total wichtig. Aber ich finde, es sollte halt so sein, dass man eben erreichbar ist, wenn jemand Beratung braucht. Mhm. Oder wenn man sagt, okay, wir finden das so ein gesundheitliches Thema, dass alle das unbedingt machen müssen. Da muss man es auch wirklich für alle Menschen verpflichtend machen und nicht nur für Sexarbeitende, finde ich.
Aber ich muss kurz was einwerfen. Weil ich habe das eigentlich auch immer so gesagt und war dann so richtig im Rage-Mode, als ich dann wieder mit meinem Hurenpass, ich hatte so einen Hurenpass in der Tasche und war dann so in der Uni und habe dann so irgendwie so dieses Ding dann so vor meiner Freundin so auf den Tisch geknallt und so, so jetzt habe ich endlich wieder diesen Ausweis. Und dann war ich so wieder so genervt, dass ich so diesen Weg gegangen bin. Und dann hat sich noch eine andere Freundin dazu gesetzt und wir haben so gequatscht. Und ich war so, ich finde das voll blöd, da muss man dann hingehen und das ist immer so nervig. Und dann haben die mich so angeguckt und meinen so, hä, was ist denn dein Problem? Wir arbeiten beide als Kellnerinnen in der Gastro und wir müssen auch einmal im Jahr zu so einem Kurs gehen und zu so einer Beratung.
Nicht einmal im Jahr, man muss einmal dahin gehen im Leben. Ich habe ja auch in der Gastro gearbeitet, ich muss auch so einen Lehrerschein machen. Oder keine Ahnung, vielleicht geht der auch.
Fact-checking, ja. Ihr in den Kommentaren.
Ja, vielleicht geht der auch 10 Jahre.
Sagen wir mal, aber einmal im Leben, ich habe von denen gehört, die müssen es öfter machen. Und dann haben die halt gesagt, das ist doch voll sinnvoll. Und da haben sie zum Beispiel Sachen, und wir kochen ja auch jeden Tag. Und zum Beispiel habe ich gelernt dann von denen, dass man Essen nicht die Toilette runterspülen soll, was ich zum Beispiel auch nicht wusste und immer gemacht habe. Das heißt, ich habe mich auch falsch verhalten. Ich koche ja auch und ich mache ja auch nicht diesen Dings, Zwangs, wie sagt man, Beratung zum Thema Gastro. So, das kann man ja auch als Argument so oder so sehen. So, aber
ich kann den Gedanken, also von dir, Lenia, ich kann den total nachvollziehen. Und es gibt ja auch ganz viele tolle, wichtige Beratungsangebote in den Fachberatungsstellen. Vielleicht so ein bisschen praktische Beispiele, wo ich auch Nutzen erlebe dieser Pflichtberatung. Mhm. Wenn zum Beispiel unsere KlientInnen mit Migrationshintergrund, die zum Arbeiten in Deutschland sind, zu uns kommen, dann sind wir tatsächlich oft die erste Anlaufstelle, weil sie kommen müssen, um überhaupt in einem Betrieb arbeiten zu können. Und dann, glaube ich, können wir da an der Stelle schon mal eine ganze Menge wichtige Infos geben. Das sind ja auch häufig Personen, die aus Ländern kommen, wo wenig Aufklärung stattfindet, wo das Ganze noch mal ganz anders tabuisiert ist, Sexualität überhaupt. Und für diese KlientInnen ist das nicht nur hilfreich, überhaupt erstmal zu erfahren, ne, was brauche ich, wie läuft das hier, die einzelnen Schritte, um überhaupt hier arbeiten zu können, sondern auch schon mal wichtige Infos mitzunehmen zu den gesundheitlichen Themen und zum Beispiel auch direkt Infos zu bekommen über kostenlose anonyme Testmöglichkeiten. Im Casablanca hier in Hamburg, das ist unser Zentrum für HIV und sexuell übertragbare Krankheiten, also STI. Das sind ja auch Informationen, die wir dann eigentlich immer mitgeben und die auch sehr gut angenommen werden, diese Angebote. Aber da wir eben der erste Anlaufpunkt, an die erste Anlaufstelle sind, genauso wie die Fachberatungsstelle Prostitution hier in Hamburg, auch da geben wir eigentlich immer die Info, welche Möglichkeiten es gibt, sich weiterführend beraten zu lassen. Und das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich.
Ja, auch zu hören, was gibt es eigentlich für eine Gesetzeslage in Deutschland, wie läuft es so? Also das macht ja halt schon immer auch Sinn. Ja. Also es gibt ja so immer für alles Pro und Contra. Und ich verstehe so dieses Bevormunden, dass das irgendwie sich nicht schön anfühlt.
Ja, und ich finde, es ist nicht nur das Bevormunden, sondern vor allem, wenn wir jetzt auch so von zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund oder eben, ich sag mal, marginalisierteren Menschen in der Sexarbeit reden und nicht uns Superprivilegierten, ist halt das Ding, Pflichten gehen ja auch immer mit Strafen einher, sonst wäre es ja keine Pflicht, ne? Also so, es muss ja auch was passieren, wenn du es nicht machst. Und Menschen, die halt eh schon marginalisiert sind, also alle Pflichten machen ja die Situation für die noch gefährlicher, weil wenn sie dann nämlich dem zum Beispiel doch nicht, entweder sie wissen es zum Beispiel gar nicht, dass es das gibt, diese Pflicht zu der Beratung, oder machen es halt aus, gibt es ja auch verschiedene Gründe, warum man es nicht macht, so. Und wenn dann zum Beispiel mal was passiert, zum Beispiel werde ich dann irgendwie doch von einem Kunden irgendwie belästigt oder ne so, dann traut man sich halt nicht zur Polizei zu gehen, weil man dann ja gleichzeitig zugeben müsste, dass man eben eine Pflicht nicht erfüllt hat. Und wenn man schon eine Sexarbeiterin ist, die jetzt nicht so wie wir so viel Geld verdient, so, und du dann sozusagen auch noch eine Strafe dafür bekommst, dass du dich nicht angemeldet hast. Also ich finde es halt gerade für die, die du gerade beschrieben hast, denen es natürlich auch helfen kann, gerade für die kann das halt auch echt richtig existenzbedrohend sein, dann irgendwie noch eine Geldstrafe zu kriegen oder eben sich gar nicht erst zu trauen, Straftaten anzuzeigen, weil man dann halt Stress mit der Polizei bekommt. So. Und das finde ich halt das eigentlich Problematische daran, was halt für uns beide nicht so relevant ist, so, weil uns ist es dann egal, ne?
Also ja. Wobei es auch, wenn man nicht angemeldet ist, in Deutschland auch sehr schwer ist, in manchen Lokalitäten zu arbeiten. Also man kann zum Beispiel jetzt nicht in einem Bordell arbeiten, ohne angemeldet zu sein, weil bei einem, da habe ich ja auch, also ich habe ja einen Tag im Bordell gearbeitet und ich musste auch, als ich in diesem Bordell gearbeitet habe, meinen Hurenpass vorzeigen. Und ich glaube, es ist gar nicht wirklich möglich, in einem Bordell in Deutschland zu arbeiten, ohne diesen Hurenpass zu haben. Das heißt, zumindest so, ich verstehe so den Punkt, also man kann gar nicht erst anfangen zu arbeiten, wenn man den nicht hat, in dem Bereich. Aber wenn man zum Beispiel auf Kauf mich oder irgendwie auf der Straße, und da ist ja der schwierigste Punkt, wo du ja auch drauf ansprichst, Lenia. Und klar, da sind halt diese Probleme so, dass diese Probleme gibt, und da müssen wir auch weiterhin drüber reden, und das muss irgendwie in dem Ding sein.
Naja, aber, und auch wenn ich mich nicht also es gibt ja auch Menschen, die sich nicht anmelden können, weil sie zum Beispiel nicht mit einer legalen Aufenthaltserlaubnis hier sind oder sowas. Und zum Beispiel, die können sich dann nicht, du hast ja gerade gesagt, in Bordellen kann man eigentlich gar nicht über den Ausweis arbeiten. Natürlich nicht in legal arbeitenden Bordellen, aber in den Shady-Bordellen kann man das dann halt schon. Und das heißt, auch diese Menschen werden dann natürlich in die super Shady-Bordelle gedrängt, wo sie halt ohne diesen Pass arbeiten können. Also genau, also alle Verbote machen es halt immer, gerade für die, die es eh schon am schwersten haben, noch schwerer, weil sie halt noch mehr in die Bereiche drängen, wo sie halt nicht auf irgendeinen Schutz oder irgendwas, ne, so. Genau, deswegen bin ich da halt voll doll dagegen. Und gleichzeitig will ich aber, ne, finde ich die Arbeit, die du machst, total toll, sozusagen. Ich finde halt eben nur die Auswirkungen, die das dann hat, gerade für die, die man damit denkt, irgendwie zu beschützen, die finde ich halt schwierig, wenn es halt eine Pflicht ist. So. Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht jetzt schon wieder in dieses politische, eigentlich die Frage, die wir eigentlich eingangs gestellt hatten, war ja, wer kommt denn so zu dir? Und das ist ja eigentlich das, was uns interessiert. So welche Menschen du schon, wir wissen jetzt schon, die Altersrange ist groß, aber auch sonst so genau, kannst du uns noch mehr so sagen, was sind so typische sexarbeitende Menschen oder so? Oder auch so interessante Persönlichkeiten, die du vielleicht, wo du denkst, ach, das ist ja interessant, dass die Person jetzt Sexarbeit macht oder so.
Ich knüpfe da einfach nochmal an. Ich hatte ja schon ein paar wenige Sätze dazu gesagt. Es kommen Menschen zu uns, die in Betrieben arbeiten, in Bordellen, Laufhäusern, Domina-Studios, Tantra-Massagestudios, da sind wir auch schon bei so einem etwas speziellen Bereich innerhalb der Sexarbeit. Die Range ist wirklich groß. Und es kommen aber auch viele, die independent arbeiten, also ohne Kontrolle durch Dritte.
Kannst du das so prozentual eigentlich festmachen? So, keine Ahnung, wie viel Prozent sind denn irgendwie Escort oder Independent oder Escorts, oder wie viel sind denn so, könntest du es so aus deiner eigenen Statistik in den letzten Jahren, so würdest du sagen, mehr von dem?
No, das kann ich tatsächlich nicht, weil auch gar nicht immer klar ist am Ende, in welche Bereiche die Menschen gehen. Es ist ja oft auch nur so ein Ausschnitt gerade. Ich würde sagen, dass der größere Teil unserer Klientel in Betrieben arbeitet oder, wenn es jetzt im Escort-Bereich ist, bei Agenturen. Mhm. Aber es sind schon auch viele, die independent arbeiten.
Mhm. Man muss, also das ist natürlich auch, also ich habe zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Bekannte, die halt nicht angemeldet sind, die halt independent arbeiten. Also es macht natürlich auch Sinn, dass bei euch so ein bisschen gefiltert wird, die halt diese Anmeldung auch wirklich brauchen, weil sie über den Betrieb arbeiten.
In der Agentur, wenn man in der Agentur ist, muss man auch
auf, aber auch nicht in jeder, aber ja, genau.
in den Shady-Agenturen nicht.
In den besseren schon so. Genau, und das macht natürlich auch Sinn, dass sozusagen bei dir weniger Leute stranden sozusagen oder ankommen, die halt dann über Kauf mich oder so independent arbeiten.
Oder auf der Straße
arbeiten,
oder so.
Genau.
Ne? Oder ja, hast du auch viele Menschen, die auf der Straße auch arbeiten?
Ja, auch. Also ich habe Sexarbeitende, die an der Straße arbeiten. Ich habe Dominas, die zum Beispiel meistens unberührbar sind und wirklich nur Dominanten-Service anbieten. Aber es gibt auch so Randbereiche wie, also SexualassistentInnen, das sind Menschen, die Dienstleistungen für andere mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen anbieten. Und eben, hatte ich eben schon kurz erwähnt, der Tantra-Bereich. Es fällt wirklich vieles unter das Gesetz.
Mhm.
Also Tantra-Masseurinnen, die auch oft gar nicht selber wirklich berührbar sind. Ja.
Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, dann diese Definition, ne? Aber nochmal darauf zurückzukommen, was mich ja interessiert, ist auch so die Menschen, die jetzt zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich arbeiten als ich, so zum Beispiel auf der Straße. Was sind so da eigentlich die, auch würdest du sagen, Motivationen von Menschen, irgendwie zum Beispiel auf der Straße zu arbeiten, aber nicht in einem Bordell oder so? Da gibt was, warum mache, also warum entscheidet man sich dann für diese Bereich, Sparte?
Mhm. Auch in dem Bereich gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Motivationen, aber eine Motivation kann sein, zum Beispiel mehr so, Menschen sagen, ich möchte mehr so mein eigenes Ding machen und nicht mich an bestimmte Regeln in einem Betrieb, in Betrieben herrschen natürlich. Gibt es auch Regeln?
Nein, das habe ich auch erlebt.
Genau. Und das kann ein Grund sein, ja.
Mhm. Und du meintest ja, es kommen auch richtig junge Leute zu dir. So, ich glaube, ist denn eigentlich ab 18 dann Prostitution erlaubt?
Genau, also ab 18 kann man sich anmelden und damit auch zu uns in die Beratung kommen.
Ich dachte irgendwann mal, das wäre ab 21.
Aber überlegt.
Das stimmte gar nicht. Mhm. Das war immer schon ab 18.
Es gibt so Unterschiede. Zum Beispiel müssen unter 21-jährige Personen alle 6 Monate kommen und nicht nur einmal im Jahr bei uns. Und es ist wirklich altersmäßig sehr unterschiedlich, aber wir haben auch nicht wenige KlientInnen, die sehr jung sind oder sogar unter 21. Ja.
Und wie oft oder hattest du denn schon öfter dieses Ding, dass du dann dachtest, das macht mir Bauchschmerzen, diese Geschichte. Also zum Beispiel, die erzählt dann, ich bin so verliebt in diesen einen Typen XY und das ist meine große Liebe und aber der hat jetzt Schulden und das hat jetzt den Vorschlag gemacht, dass ich jetzt hier für ein halbes Jahr arbeite und dann sind wir halt frei von den Schulden, danach wollen wir heiraten und Kinder kriegen.
Also ein typisches Loverboy-Methodenprofil.
Was würdest du machen, wenn, keine Ahnung, ich sitze da, ich bin 20, bin bei dir, erzähle dir diese Geschichte mit leuchtenden Augen, was machst du dann?
Ja, das kommt tatsächlich vor, also es kommt auch bei älteren Personen vor, aber es, ich würde sagen, es macht uns schon besonders Gedanken, oft wenn es ganz junge Frauen sind, das sind ja meistens Frauen. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass ich im Gespräch so ein bestimmtes Bauchgefühl habe, Hinweise darauf, dass KlientInnen zum Beispiel Geld abgeben, sich in einer schwierigen Machtkonstellation befinden, unter zweifelhaften Bedingungen arbeiten und gerade wenn das sehr junge KlientInnen sind, dann macht mir das schon irgendwie besonders Sorgen. Und dann ist manchen ja auch selber noch gar nicht, manche sind sich selber noch gar nicht darüber bewusst, dass sie nicht frei und selbstbestimmt arbeiten und fangen vielleicht gerade erst an, ganz langsam damit an, ihre Situation zu hinterfragen. Und ja, da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl und erstmal überhaupt die, dass es ein vertrauensvolles Setting ist, dass sich die Person ein bisschen öffnet und vielleicht durch behutsames Nachfragen, kleine kritische Nachfragen, ne, da kann es auch so sowas gehen wie toxische Beziehungen zum Beispiel, wenn ich das so wahrnehme, dann ist das aber erstmal wirklich ein Anfang dafür zu sensibilisieren. Das geht sehr, sehr langsam voran, dass in vielen Fällen, dass solche jungen Frauen dann irgendwie ein Gespür selber dafür kriegen, hier läuft vielleicht was nicht gut.
Hast du da irgendeine Möglichkeit, dass du denen dann vielleicht eine Karte gibst mit einer Nummer drauf oder dass du dann sagst, hier kannst du anrufen oder weiß nicht, also was machst du dann, weil du kannst ja auch nicht wahrscheinlich nicht die Polizei rufen, weil du hast ja Schweigepflicht und so. Mhm.
Ich habe ein kleines Beispiel. Also wenn es gibt so gewisse Alarmsignale. Wenn jetzt eine ganz junge Frau mir zum Beispiel erzählt, dass sie eigentlich noch in der Ausbildung ist und jetzt mit Sexarbeit anfangen möchte oder schon erste Erfahrungen da gesammelt hat und dann ihr Freund, der da auch irgendwie mit involviert ist, ihr zum Beispiel nahegelegt hat, die Ausbildung abzubrechen, weil sie ja mit in dem Ausbildungsberuf niemals so viel verdienen könnte, wie sie es mit dieser Tätigkeit kann oder in viel kürzerer Zeit das gleiche Geld verdienen könnte, solche Dinge. Dann versuche ich schon dafür zu sensibilisieren, dass das ein Alarmsignal ist, wenn er verhindert, dass sie
unabhängig von der Arbeit und auch von ihm in dem Fall.
Lässt du dann auch das Wort Loverboy-Methode fallen? Oder hast du da irgendwie so einen Flyer, wo drauf steht Loverboy-Methode? Hier sind die ersten Anzeichen und dann kannst du den so über den Tisch schieben und sagen, guck mal, die ersten 5 Punkte kannst du überall einen Haken setzen oder machst du das? So machst du es nicht.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie weit die Person selber ist. Also ich hatte schon junge Frauen da, die überraschend weit waren in dem Prozess zu merken, gemerkt zu haben, hier läuft irgendwie einiges falsch, das tut mir nicht gut. So, dann gehe ich vielleicht ein bisschen, auch mit solchen Begrifflichkeiten, ein bisschen offensiver um, aber meistens ist es da noch gar nicht. Und dann gibt es zum Beispiel auch bei den, also viele Fachberatungsstellen haben das ja auch als einen Bereich. Da habe ich mich zum Beispiel rückversichert, als ich die ersten Male damit zu tun hatte in der Beratung. Da bin ich dann auch in den Austausch gegangen. Die hatten schon mehr Expertise damit und ich habe mich rückversichert. Was ist hilfreich? Wie macht ihr das? Was kann ich vielleicht davon auch für solche Situationen nutzen? Und da gibt es dann eben sowas wie Alarmsignale, mehrere, die darauf hindeuten können. Ganz viele unterschiedliche Punkte, zum Beispiel auch jemand anderes kümmert sich grundsätzlich um die, wenn es um Termine mit Kunden geht, jemand anders kümmert sich darum, jemand anders führt die Kommunikation und die Frau ist im Worst Case gar nicht involviert, wenn es darum geht, was findet da statt. Ne? Also da gibt es ganz viele Dinge, die darauf hinweisen können.
Oder jemand anders verwaltet die Finanzen.
Ja, auch das, natürlich.
Und was ich auch noch aus dieser, ich hatte auch mal mit einer Person von der Fachberatungsstelle geredet, die sagte, was solche Loverboy-Beziehungen auszeichnet, als Red Flag auch, ist dieses krasse Up and Down. Also, dass es irgendwie so ein krasses Lovebombing gibt, so eine heftige Verliebtheit. Und dann gibt es wieder irgendeinen Streit, der vielleicht auch so richtig teilweise gewalttätig, vielleicht auch manchmal auch nicht gewalttätig, aber so richtig Kontaktabbruch, irgendwie drohendes Verlustes der Beziehung und dann wieder Lovebombing. Und dann wieder die Beziehung geht vielleicht verloren und dann schaukelt sich das in so eine krasse Abhängigkeit. Also das ist wieder so, dann wird so ein, wie nennt man, so Dopamin ausgestoßen. Und sie meinte, das ist sogar so ein Gefühl, wenn man in so einer toxischen Beziehung, muss auch ja nicht in Verbindung mit Sexarbeit sein, kann ja auch so eine toxische Beziehung sein, dieses krasse Up and Down, dass das wie so süchtig macht, weil das irgendwie so eine heftige hormonelle Ausschüttung immer ist.
Ja, genau. Und dazu kommt ja auch noch, es ist viel Manipulation mit im Spiel. Es ist viel Manipulation mit im Spiel. Genau, also Wenn ich solche Klientinnen habe, wo sich mir dieses Gefühl aufdrängt, dann versuche ich im Bereich meiner Möglichkeiten eben auch nicht nur darüber zu informieren, welche Angebote es in der Fachberatungsstelle gibt, sondern auch erstmal deutlich zu machen, dass die Person gerne wiederkommen kann. Denn sie hat sich vielleicht sogar erstmals mit der Problematik geöffnet bei mir. Und dann ist es oft wichtig, nicht zu versuchen, die Person woanders anzubinden, hinzuschicken. Und dann muss sie das nochmal alles erzählen. Und sie hat sich vielleicht gerade wohlgefühlt in dem Setting. Und es hat sie viel Kraft gekostet, da überhaupt Schwierigkeiten zu offenbaren. Das tun wir immer in so einem Fall. Und manchmal kommt uns dann auch zugute, dass unter 21-jährige Personen eben nach 6 Monaten schon wiederkommen müssen, sodass wir da ein bisschen engmaschiger nochmal drauf gucken können. Es ist natürlich eine Herausforderung, hattest du anfangs ja gesagt, dadurch, dass wir nichts dokumentieren, keine Beratungsinhalte dokumentieren, keine Namen. Es ist natürlich grundsätzlich, liegt da eine Herausforderung drin, aber bei besonderen Fällen, da erinnern wir uns schon und da knüpfen wir dann auch an.
Aber würdest du sagen, weiß nicht, ob du das auch so sagen kannst, aber dass das so ein Regelfall ist oder ist das dann wirklich eher so, das kommt dann alle paar, weiß nicht, Monate mal vor, dass du so einen Fall hast, wo du so Bauchschmerzen hast oder so? Oder ich weiß auch gar nicht, wie viele Sexarbeitende sich so pro Woche oder so eigentlich so bei dir anmelden und da so über deinen Ladentisch quasi geschoben werden.
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Genau, sie melden sich ja nicht bei uns an, kommen zur Beratung, zur gesundheitlichen Beratung. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also Fälle, wo ich wirklich Bauchschmerzen habe, gibt es zum Glück nicht so oft. Fälle, wo ich so ein etwas komisches Gefühl habe oder wo schon auch Hinweise gegeben werden im Gespräch von meiner Klientin, dass sie ja nicht frei und selbstbestimmt, komplett selbstbestimmt arbeitet, dass da noch jemand irgendwie dazwischen geschaltet ist. Das kommt schon häufiger vor und es kommt tatsächlich auch immer mal wieder vor, dass wenn wir dann darüber gesprochen haben oder ich zumindest versucht habe, durch kleine kritische Anmerkungen oder Fragen vielleicht da so ein bisschen was in Bewegung zu setzen, dann kommt es doch auch immer mal wieder vor, dass eine Klientin ein Jahr später wiederkommt und mir dann offenbart, dass sie zu dem Zeitpunkt in einem schwierigen Arbeitsverhältnis gesteckt hat, dass es für sie hilfreich war, also als ein Puzzlestück von vielen, ne? Nicht nur das eine Gespräch, aber als ein Puzzlestück von vielen und inzwischen das selber reflektiert hat und zum Beispiel sich nie wieder vorstellen könnte, auf diese Art und Weise zu arbeiten.
Es ist ja auch oft so ein Phänomen eigentlich, dass Menschen, die Opfer der Loverboy-Methode geworden sind und auf die Art und Weise vielleicht sogar in die Sexarbeit gegangen sind, auch weiter in der Sexarbeit bleiben, wenn sie danach sich von diesem Loverboy getrennt haben. Also und dann halt selbstständig und frei auch in der Sexarbeit weiterarbeiten. Das wird ja oft irgendwie so als so merkwürdig, wie sagt man, also dann nimmt man diese Person vielleicht nicht mehr ernst und sagt,
das war doch gar keine Zwangsprostitution, weil jetzt machst du es ja freiwillig.
Genau,
so.
Aber das ist ja gar nicht, ne? Das ist ja dieses Phänomen, dass Menschen ja, dass es ging ja nur um diese Situation, dass man dann irgendwie vielleicht doch mal in einer speziellen Situation Sachen macht, die man nicht machen möchte oder halt irgendwie eben ausgenutzt wird und nicht selbstbestimmt ist.
Ich glaube, das haben wir schon mal verglichen, auch irgendwann mit diesem, das ist so, wie wenn man sagen würde, wie so, du gehst vor Gericht, weil du irgendwie vergewaltigt wurdest und dann sagst du, aber privat hast du dann immer noch Sex und dann sagt man, dann war das ja gar keine echte Vergewaltigung, weil privat hast du ja gerne Sex und so ist es ja bei der Sexarbeit quasi auch, dass nicht unbedingt die Sexarbeit das Problem sein muss, sondern halt, wenn man sozusagen, also wenn man in einer Zwangslage ist, so, also ne, also wenn jemand, genau, also
genau, also das ist es ja eben, ne, das Ganze, die Loverboy-Masche, das ist Zwangsprostitution, ne, das ist wirklich strikt zu trennen von selbstbestimmter Sexarbeit.
Gibt es denn noch andere, also hast du so ein Beispiel für, wo du Bauchschmerzen hattest, Situation, die aber jetzt keine Loverboy-Methode war, sondern wo du irgendwie dachtest, was ist das jetzt? Ich habe mal nämlich gehört, es gibt so eine Methode, auch, also dass Frauen, ich glaube, es war so aus Nigeria oder so vor allem, da gab es irgendwie so ein Voodoo-Glaube und dass sie dann gesagt haben, ich habe hier diese Voodoo-Puppe und deswegen habe ich dich unter Kontrolle und wenn du jetzt nicht das machst, was ich will, dann steche ich halt in diese Voodoo-Puppe rein oder so und auf die Art und Weise dann irgendwie gezwungen wurden. Also ist das ein Mythos oder hast du sowas auch mal gehabt bei dir? Oder?
Ich habe es tatsächlich, also ich habe davon auch oft gehört und darüber gelesen, aber ich habe tatsächlich da jetzt in der Beratung nichts erfahren, erlebt bisher. Vielleicht mal eher, dass eine Person negative Erfahrungen aus irgendeinem Betrieb geschildert hat, dass es dort Probleme gab. Und auch da geht es dann wieder um Rechte und Pflichten, auch sozusagen da aufzuklären. Aber nee, in dem Bereich jetzt nichts. Wir haben es aber tatsächlich auch ein paar Mal gehabt, dass Frauen, die bei uns in der Beratung waren, dann nochmal wiederkamen und auch eine Notlage offenbart haben, gesagt haben, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann hier ganz offen sprechen und möchte jetzt erzählen, was da gerade los ist und dass dann auch wirklich eine Notlage offenbart wurde und wir dann gemeinsam geguckt haben, was könnten jetzt die nächsten Schritte sein. Genau.
Vielleicht passt es ja auch ganz gut zu der Frage, was eigentlich, wenn Sexarbeitende zu dir kommen, die Probleme haben, was so typische Probleme eigentlich sind, die Sexarbeitende haben. Oder auch so Fragen, die sie dir dann stellen oder so. Mhm. Oder worüber sie sich am meisten aufregen und beschweren.
So wie Lenia, deren Beschwerden genau. Haben wir auf jeden Fall schon notiert.
Ja. Also ein ganz immer wiederkehrendes Thema ist das Thema Stigma oder auch Angst vor Stigma, Doppelleben, ne? Also dass viele Ängste erstmal da sind. Also wir haben ja auch viele KlientInnen, die zum Beispiel Sexarbeit als Nebenjob praktizieren und die machen sich oft Gedanken, kann das irgendwie bekannt werden bei meinem anderen Arbeitgeber oder auch wenn Kinder mit im Spiel sind. Bei Behörden zum Beispiel, dass sie sich einfach große Sorgen machen, dass sie Probleme bekommen aufgrund der großen Stigmatisierung, die wir
können
leider
sie sich
immer noch
anmelden,
haben.
Anmelden sozusagen offiziell oder also
genau, also KlientInnen, die Angst haben, dass das an welcher Stelle auch immer rauskommt und sie dann mit negativen Folgen rechnen müssten.
Ist das denn so? Ich habe zum Beispiel vor längerer Zeit mal mit einer gesprochen, einem Escort gesprochen, die eigentlich auch Psychologie studiert. Und die ist zum Beispiel extrem, also die hat totale Angst, dass das irgendwie rauskommt, weil sie dann vielleicht irgendwie nicht als Psychologin arbeiten könnte oder so. Hast du da auch solche Geschichten schon gehört? Oder ist das wirklich realistisch, dass du als Grundschullehrerin oder so zum Beispiel dann nicht mehr arbeiten darfst oder so, wenn das rauskommt? Oder hast du da irgendwie Klientinnen gehabt, die diese Situation hatten?
Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr verschieden, je nachdem, um welche Branche es da geht. Also eine Schwierigkeit ist es irgendwie immer, aber es ist sicherlich schon auch nochmal individuell verschieden, weil es ist ja auch individuell verschieden, wie Menschen überhaupt damit umgehen. Und auch das kann natürlich ein Thema sein, wenn es um mentale, psychische Gesundheit geht. Wie will ich überhaupt damit umgehen? Und sich aber auch mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass es eben möglich ist, dass das an irgendeiner Stelle bekannt wird durch einen unglücklichen Umstand.
Ja, ja. Ich finde es zum Beispiel auch so extrem wichtig, dass wenn man in der Sexarbeit ist, dass man zumindest eine Person hat, eigentlich besser mehrere Personen, die wissen, was man arbeitet, sodass man dann auch mal mit denen telefonieren kann und mit denen sich das Herz ausschütten kann. In meinem Fall wissen ja alle Menschen in meinem Umfeld, dass ich Sexarbeit mache. Und das ist total wichtig und wertvoll. Ich kann ja gar nicht sonst existieren. Und ich kenne aber auch Leute, da weiß es noch nicht mal die beste Freundin. Und das finde ich krass.
Und der Partner ist auch mal geil.
Kann ja.
Ich hatte auch letztens so eine, fällt mir gerade ein, also eine eigene Situation, die ich irgendwie ganz interessant fand. Da hat eine Cousine von mir, mit der ich aber nicht, also nee, sogar nur eine Ange, also quasi die Frau von einem Cousin von mir, also ich bin mit der so ganz fern nur bekannt, sage ich, also genau, keine enge Beziehung. Und die hat irgendwie meine Website durch Zufall gesehen, hat mich erkannt und die ist irgendwie selbst an dieser Art von Arbeit irgendwie interessiert, sage ich mal. Und dann hat, die hatte aber keinen Kontakt, also keine Telefonnummer von mir und dann hat sie meinen Papa, mit dem sie halt, den hat sie irgendwie Ostern getroffen oder nee, was war jetzt letztens, Weihnachten oder so. Und dann hat sie halt meinen Papa gefragt, dass sie ja diese Website gesehen hat und
was?
Ja,
hat sie dich
und
ja quasi geoutet.
Genau, und ob er ihr meine Nummer geben kann. Und mein Papa bin ich halt so halt super dicke und der weiß es halt und der war so, ja, okay, gebe ich dir die Nummer. Und ich dachte aber danach auch so, krass, ne? Weil sie wusste ja, also sie konnte ja nicht wissen, ob ich bei meinem Papa geoutet bin oder nicht. Und in vielen Familien würde das halt jetzt absoluten Kontaktabbruch und manchen Menschen ist ja die Familie auch sehr wichtig so. Und genau, und da dachte ich halt auch wieder so, das ist halt vielleicht in ihrer Realität, kann sie sich das halt nicht vorstellen, wie das ist, damit konfrontiert sein und die ganze Zeit Angst davor zu haben, dass es an irgendjemanden rauskommt, der es halt nicht wissen sollte. Aber genau, so eine Situation kann halt einfach dein Leben von 0 auf 100 umstülpen, ne? So, also.
Ja. Und zum Glück war es ja so bei dir. Und ja, das meinte ich mit unglückliche Umstände, dass auch, also, das ist auch etwas, was wir, wenn es eben um mentale Gesundheit geht, auch oft ansprechen, die Frage, gibt es eine Person, mit der du darüber sprechen kannst, auch wenn du vielleicht mal, ja, dir mal was auf der Seele liegt, was nicht so gut gelaufen ist oder auch wenn was gut gelaufen ist. Und da natürlich auch für Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, denn das ist eben sehr verschieden, was da geht und was nicht, dann natürlich auch anzubieten, zu uns zu kommen nochmal, auch ein paar Wochen später, wenn es noch gar nicht um eine neue Bescheinigung geht, einfach zum Austausch oder eben auch die Fachberatungsstellen dafür zu nutzen, wenn man diese Option nicht hat im Umfeld. Grundsätzlich nehme ich oft wahr, dass es sehr, sehr gesund sein kann, hilfreich sein kann, wenn es eben nicht im kompletten Umfeld auf ein Doppelleben hinausläuft.
Wie viel würdest du sagen, wie viele, wenn du es auch wieder so prozentual nach deiner eigenen Bauchentscheidung entscheiden könntest, wie viele Leute sagen das denn ihrem Umfeld, also zumindest einer Person und wie viele sind davon wirklich so, dass das niemand außerhalb der Branche weiß?
Es gibt wirklich beide Varianten. Also ich habe KlientInnen, die sagen, ich kann da mit niemandem drüber sprechen.
Also so 50-50 vielleicht oder so? Kann man das so sagen?
Also ich habe zum Glück den Eindruck, dass es mehr Menschen gibt, die irgendeine Vertrauensperson haben, mit der sie darüber sprechen können. Zumindest eine Freundin oder vielleicht auch Kollegin. Ja. Genau. Das ist schon öfter der Fall, als dass mir jetzt jemand sagt, ich kann da mit niemandem drüber sprechen. Und manche befinden sich aber auch noch in dem Prozess, für sich abzuwägen, gerade am Anfang zu gucken, wo könnte ich mir denn vorstellen, darüber zu sprechen und wo gar nicht. Also das ist oft dann auch ein Prozess.
Und wie viele Leute, also triffst du viele Leute, die sagen, ja, meine Eltern wissen das auch, so wie bei uns jetzt oder so? Oder das ist wirklich schon ein Ausnahmefall?
Ich glaube, Eltern weniger als im Freundeskreis.
Ja. Ich hatte das so im Bordell, habe ich ja so versucht, mit den Frauen da so ein bisschen in Kontakt zu kommen, mit denen zu reden, aber die waren wirklich auch sehr verschlossen. Und dann habe ich ja die eine so gefragt, ja, und wissen das, ich weiß gar nicht mehr was, aber ich habe so erwähnt, meine Eltern wissen, was ich arbeite. Und so nach dem Motto, ja, wissen das eigentlich deine Family auch oder wie ist das so bei dir? Und dann hat die mich angeschaut, als wenn ich so irgendwie vom Mond gestiegen bin oder so und meinte so, natürlich wissen das meine Eltern nicht so ungefähr. Und das fand ich irgendwie so total, weil ich auch manchmal, ich bin ja auch naiv und so und das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, auch ein bisschen naiv, sie das zu fragen. Ja,
Aber was sind sonst noch, du warst gerade so auch bei der Auflistung von Beschwerden von Sexarbeitenden, worüber lästern die bei dir so ab?
Also es gibt immer mal wieder auch die Situation, dass KlientInnen ihre Angst vor einem möglichen Sexkaufverbot äußern. Mhm.
Die äußern wir auch sehr laut, regelmäßig.
Mhm. Ja, genau, das gibt es. Aber was ich vor allen Dingen in den letzten Jahren nach der Pandemie immer mehr erlebe, ist, dass das Thema Anfragen von Kunden nach Service ohne Kondom, dass das ein großes Problem geworden ist. Gab es sicherlich schon immer, aber ist wirklich, hat massiv zugenommen.
Ach krass, wie kann dann das zusammenhängen? Weil du sagst, nach der Pandemie wurde es gab doch, Moment, ich habe jetzt meine eigene Theorie. Meine Theorie dazu ist ja, in der Pandemie gab es ja ein Sexkaufverbot praktisch oder sowas, weiß ich gar nicht mehr, was genau. Es war auf jeden Fall so komplett verboten. Alle, ja. Dadurch gab es auch keine Regulierungen mehr. Das heißt, wenn du schon Sexkauf angeboten hast, dann hast du es auch vielleicht mit oder ohne Kondom angeboten, weil da gibt es ja auch keine Regulierung mehr dazu. Und vielleicht waren dann die Kunden schon so, ah ja, geil, jetzt gibt es wieder Sex ohne Kondom. Und dann, als es wieder
ich glaub nicht, dass es
wurde, ist das eine Theorie, die also, funktioniert?
Ich glaube, erstens kann es ja eh nicht wirklich jemand kontrollieren. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Regulierungen da einen Unterschied machen. Aber was ich letztens auch in so einem Beitrag wieder gelesen habe, ist, dass, also wenn die Nachfrage sinkt nach Sex, also zum Beispiel durch ein Sexkaufverbot oder während Corona halt genau, was alles verboten war, dann sinkt natürlich, also ist, das hat, glaube ich, jeder Mensch in erste Klasse Volkswirtschaft oder so in der Schule
erste
gelernt.
Klasse?
Wann hatten wir das? Nee, aber ja, auf jeden Fall in der Grundschule schon so, dass wenn die Nachfrage sinkt, muss halt auch der Preis sinken. So. Und da habe ich gelesen, dass halt zum Beispiel Sex ohne Kondom viel angeboten wird, wenn ein Sexkaufverbot eingeführt wird, weil dadurch eben die Nachfrage sinkt. Dadurch ist mehr Druck auf den Dienstleisterinnen, weil die müssen ja dieses Geld irgendwie verdienen. Deswegen machen die Sexarbeit, weil sie nicht aus Spaß, sondern meistens, weil sie Geld verdienen müssen. Und das heißt, ich muss halt Sachen anbieten, die ich davor nicht angeboten habe, um diesen Nachfrageverlust wieder auszugleichen. Und dann ist halt Sex ohne Kondom oft das, was zuerst quasi noch mit in den Topf geworfen wird. So, und das macht, finde ich, voll Sinn, dass halt während Corona dann auch das wieder mehr angeboten wurde, weil eben der finanzielle Druck größer war, weil die Nachfrage sunk. Was ist die Vergangenheitsform von sinken?
Sank,
danke. Sunk ist aber auch schön. Naja, genau, und dass sich das dann so ein bisschen gehalten hat, könnte ich mir irgendwie auch gut vorstellen.
Das macht eine Theorie. Das sind natürlich jetzt alles nur so wilde Theorien, die wir aufstellen. Aber nee, ich finde deine Theorie, also, die ist wirklich genau, sehr reasonable. Da bin ich dabei.
Genau,
da bin ich sehr dabei bei deiner Theorie.
Also die ist auch, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen über so ein Buch, was ich gerade lese, Revolting Prostitutes, aber ich kann es jetzt schon mal, eine ganz, ganz große Leseempfehlung.
Kannst du schon mal hypen.
Das ist nicht nur eine Theorie, sondern da gibt's halt auch, genau.
Sollen wir verlinken, Revolting Prostitutes?
Können wir mal verlinken, aber ich glaube, wir müssen dazu eh mal so eine Reaction-Folge irgendwann in 1000 Jahren machen.
Aber wo waren wir gerade? Okay, also wir haben jetzt die Probleme, das Stigmas, ja, das und auch das Geheimniskrämerei. Dann noch das Problem mit dem, dass man Angst vor dem Sexkaufverbot hat und noch dieses Thema mit dieser Veränderung auch im Kundenansprüche. Mhm. Kundenansprüche, die sich verändert haben. Ich habe auch irgendwie selber so das Gefühl, dass insgesamt, weiß nicht, ob du das auch so erlebst, so dass es nicht mehr so viel Bordelle gibt und mehr selbstständige Arbeit. Würdest du das sagen, dass da irgendwie auch mehr, dass sich da in der Hinsicht was verändert hätte nach Corona?
Ja, also ich erlebe es, dass KlientInnen mir berichten, dass Betriebe, in denen sie gerne gearbeitet haben, zum Beispiel im Bereich der Saunaclubs, dass da einiges geschlossen hat oder nur noch sehr eingeschränkt geöffnet ist.
Hat sich das dann so ein bisschen verlagert so in so Kauf mich und diese ganze Independent-Richtung oder Escort- und Agentur-Richtung? Hast du das verfolgen können von deinem Beratungsangebot aus oder konntest du da gar nichts? Wo sind die alle hin, die jetzt in diesen Saunaclubs früher gearbeitet haben und so? Gibt es da irgendwie eine Wanderbewegung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die sich in andere Bereiche, andere Settings umorientieren. Es gibt Menschen, die sich dann in andere Regionen gehen. Viele sind ja auch mobil und arbeiten an unterschiedlichen Orten, viele unserer KlientInnen.
Und hast du noch andere typische Punkte, über die deine Klientinnen sich beschweren? Oder ist das so das, das große... Ich weiß gar nicht, ob du zum Beispiel auch Leute, zu denen die Beratung kommen, die... Aber wahrscheinlich nicht, ne? Die zum Beispiel selbst einen Betrieb öffnen wollen oder so. Weil ich finde, da ist ja in Deutschland noch ganz viel Problematik, dass irgendwie, also ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von mir, die in einem erotischen Massagesalon auch gearbeitet hat, das war halt so, das hatte halt irgendwie eine Frau so aufgebaut und dann ist sie aber irgendwann unter diesem Druck von diesen ganzen Regularien und dass sie auch an dieser Stelle, wo sie das hatte, durfte sie dann gar nicht, weil dann irgendwelche, nicht Sperrbezirke, sondern dann irgendwelche, es gibt ja auch wie so Anmal. Bau... Hm?
Baurechtlich.
Genau, aber das sind ja dann nicht baurechtlich, sondern die sind ja noch extra nochmal für Prostitutionsbetriebe und sowas. Und genau, also dass das auch einfach kompliziert ist, wo darf ich jetzt eigentlich was anbieten und so.
Also Menschen, die nur betreiben wollen, die kommen in der Regel nicht zu uns. Die gehen, die müssen sich anmelden in der Anmeldestelle als BetreiberIn. Wir haben aber manchmal KlientInnen, die sowohl betreiben als auch selber
wie so eine geteilte Wohnung oder so gibt es ja oft, ne? Dass man irgendwie eine Wohnung mietet und da selbst anbietet, aber weil ich eh nicht 24/7 arbeite, zum Beispiel würde ich jetzt eine Wohnung mieten und sagen, hey Luisa, du kannst dich da noch einmieten, dann können wir uns die Wohnung teilen und da gemeinsam anbieten.
Ja, genau. Oder auch Menschen, die überwiegend betreiben, aber gelegentlich in Zeiten, wo es schwierig ist, dann eben auch selber der Sexarbeit nachgehen.
Okay, aber das sind dann quasi Problematiken, die bei dir gar nicht so viel besprochen werden, weil du ja eben die Gesundheitsberatung bist und das heißt, die sind dann irgendwie da an der Anmeldestelle, da haben die dann ihre Themen so.
Ne? Ich fand, das war jetzt gerade ein ganz interessantes Stichwort, wenn sie irgendwie gerade nicht können. Ich frage mich auch so ein bisschen, wir hatten irgendwann mal vor längerer Zeit ein Interview gemacht mit Ruby Rebelde und die hat auch nochmal so drauf hingewiesen, dass viele Sexarbeitende dass einige Sexarbeitende zum Beispiel neurodivers sind oder irgendwelche anderen Faktoren haben, wie zum Beispiel Depressionen oder sonstige Erkrankungen und der Job der Sexarbeit für die dann dadurch eigentlich der beste Job ist, weil sie dann in den Phasen, wo sie Hochs haben, können sie halt dann viel arbeiten und dann können sie in den Phasen, wo es ihnen nicht gut geht, dann können sie dann nicht arbeiten. Und dann dadurch haben sie so ein sehr selbstständiges, modulares Möglichkeit zu flexibles Arbeiten. Würdest du das bestätigen? Hast du da auch irgendwie Klientinnen manchmal, die dann kommen, wo du denkst, ja, das ist genauso, dass dieser Job halt auch sehr gut zu dieser Person passt und deren Voraussetzungen und so?
Das ist ja genau das, dass es ganz unterschiedliche Motivationen gibt, warum der Job für Menschen passend ist, warum sie sich für diesen Job entscheiden. Und das ist eine Variante, die ich auch durchaus erzählt bekomme.
Aber das ist ja auch eine interessante, so ein weiterer interessanter Aspekt darüber, wer sind diese Menschen eigentlich, aus welchen Beweggründen machen die das? In meinem Fall ja auch Abenteuerlust, aber natürlich auch, weil ich Geld verdienen will. Würdest du sagen, dass so sehr viele auch sehr abenteuerlustige Menschen sind, die so ein bisschen eben, wo wir schon mal drüber geredet haben, sind die durchgeknallt? Oder natürlich kannst du das nicht pauschalisieren, aber man kann schon sagen, so okay, es gibt Leute, die sind halt neurodivers, die haben halt irgendwie, für die ist das der beste Job. Dann gibt es Leute, die machen das wirklich gerade aus einem finanziellen Druck raus. Da gibt es ja bestimmt auch einige. Und hast du da irgendwie, so kannst du dann sagen, okay, es gibt die und die und die, so dass du, ja, was du halt öfter mal siehst?
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, weil du das Stichwort Abenteuerlust genannt hast, dass ich vor allem im Bereich Escort immer wieder auch wahrnehme, dass da auch neben dem Wunsch, Geld zu verdienen, auch andere Motive mit reinspielen. Und Abenteuerlust kann eins sein, ja. Erfahrungen sammeln.
Und das hast du jetzt gerade gesagt im Escort. Das heißt, würdest du sagen, es gibt schon so, du würdest schon sagen, diese Leute, die so mehr dieses Abenteuerlust und Leben genießen und Hedonismus und so weiter, das sind dann die Leute, die Escort sind. Aber Leute, die wirklich jetzt im Bordell arbeiten und so weiter, da geht es dann schon auch darum, Geld zu verdienen. Und das ist jetzt gar nicht jetzt hier irgendwie die ganze Zeit so ein verrücktes Rumgespaße, so in dem Sinne, so ein hedonistisches, oder gibt es auch da gibt es natürlich auch immer noch, wir können es ja nicht pauschalisieren, so, aber jetzt so eine Tendenz.
Die meisten Menschen, würde ich sagen, ein Großteil der Menschen geht einer Arbeit nach, um Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, jetzt insgesamt in allen Berufen so, dass das für viele Menschen ein Hauptantrieb ist.
Ja.
Ja, wenn nicht der einzige Antrieb, ja, warum man sich dahin quält.
Auch zu, also. Ja, mir geht es ja auch ums Geld, so, ne? So ist es nicht. Aber ich finde es halt cool, wenn der Job zusätzlich auch noch nice ist. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, man hat ja trotzdem einen Grund für eine Berufswahl und sowas. Also warum bist du jetzt Beraterin, also in der Beratungsstelle für Sexarbeit? Das wollte ich dich auch eh noch fragen. Bist du einfach 8 Jahre da, um dann irgendwann nach 8 Jahren zu sagen, so, Leute, ciao, ich arbeite jetzt auch hier im, ich habe jetzt lange recherchiert, ich werde jetzt hier in diesem Bordell arbeiten. Oder hast du eigentlich auch irgendwie gesagt, so, ich will jetzt auch mal Sexarbeit machen, nachdem du die ganze Zeit von Leuten hörst, die das halt auch machen? Das muss sich doch in den Fingern jucken.
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, als ich vor sehr langer Zeit soziale Arbeit studiert habe, ich habe schnell gemerkt, ich sehe mich nicht in der Kinder- und Jugendarbeit. Und es gab einige Bereiche, die ich mir nicht so vorstellen konnte. Ich hatte immer irgendwie eine Neugier, was so ein bisschen ja besondere Bereiche, extremere Bereiche angeht. Ich habe lange im niedrigschwelligen Suchtbereich gearbeitet, vorher also in einer Drogenberatungsstelle mit Drogenkonsumraum. Und Sexarbeit fand ich immer ein sehr spannendes Feld. Und so hat es mich dann danach dahin verschlagen. Und ich fand es einfach sehr faszinierend auf Anhieb, wie heterogen diese Klientel ist, wie, auch wenn ich mich vorher damit schon ein bisschen beschäftigt hatte, ich trotzdem gemerkt habe, wie wenig Menschen da so in meine ersten Vorstellungen, die ich so hatte, passen. Und das fand ich sehr interessant daran.
Ja, total schön, wenn Menschen wie du, die halt so unmoralisierend irgendwie im Umgang sind, dann in so einer, bei dieser Arbeit landen. So,
ja, und ich hatte auch zuvor in der Drogenberatungsstelle die Situation, dass ich dort eine Klientel hatte, die, ich sag mal, sehr weit unten war. Viele obdachlose Menschen, Menschen, die schon aus allen normalen sozialen Bezügen rausgefallen waren. Und für mich war es dann positiv, dann wieder Klientel zu haben, wo auch einfach ganz viele dabei sind, die eben nicht das, was viele annehmen, das sind alles Sexarbeitende, die irgendwie Riesenprobleme haben und Sucht und sondern sozusagen die
irgendwie im Leben stehen, so
vielleicht auch, ja. Ja, genau.
Aber man hat halt eine andere Perspektive vielleicht auch als Sexarbeitende auf die Welt. Ist es das vielleicht?
Vielleicht auch, aber vor allem, ich habe natürlich KlientInnen, die in ganz schwierigen Lebensverhältnissen stecken, aber ich habe auch ganz viele andere, die sich dafür entschieden haben, bewusst die.
Ich denke auch oft, Sexarbeitende selbst, die so in so schwierigen Lagen sind, dass es oft Menschen sind, die jetzt nicht das Leben schon so voll aufgegeben haben, sondern man denkt ja so, okay, ich mache jetzt irgendwas, wie komme ich da raus aus dieser Lage oder wie schaffe ich das jetzt irgendwie genug Geld zum Überleben zu verdienen oder wie auch immer so. Ich stelle mir die Arbeit so ein bisschen hoffnungsvoller vor irgendwie als mit Menschen, die, wie du gerade sagst, schon aus allen sozialen Auffangbecken sozusagen rausgefallen sind und wo.
Ja, genau.
Cool, ja. Dankeschön, würde ich sagen, dass du uns hier so mit Rat und Tat quasi. Das war jetzt zum Beispiel eine schöne. Also, die war ja auch nicht Pflicht.
Siehst vielleicht du, deswegen fand ich jetzt auch gleich schön, so einen Anmeldungszettel geben lassen.
Ja, genau. Zählt das jetzt schon als Beratungsgespräch? Kannst du mir jetzt gleich so einen Zettel übergeben? Aber Berlin. Ich weiß gar nicht, ja, genau, das für Berlin auch.
Oh, wie schade.
Habe ich mir nicht gespart, den Termin leider. Aber es war trotzdem sehr schön.
Ja, ich hatte gerade so richtig so ein kleines Inspo-Moment, wo ich dachte, kann ich da eigentlich mal Praktikum machen? Weil es klang irgendwie nach einem coolen Job. Also an alle Leute da draußen, die gerade nicht wissen, was sie studieren wollen oder was sie machen sollen, dann könnt ihr ja auch in die Richtung gehen. Wir brauchen auf jeden Fall viele Allies da draußen, die auch an den entsprechenden Stellen sitzen, weil das Recht oder Gesetz oder wie auch immer ist ja jetzt so, wie es ist. Das können wir ja jetzt nichts irgendwie, Lenia und ich können eine Aktivität, können darauf hinweisen, was es für Probleme gibt und so weiter. Aber jetzt haben wir halt das Prostituiertenschutzgesetz aktuell. Und dann bin ich ehrlich gesagt ganz froh, wenn dann halt in diesen gesundheitlichen Beratungsstellen Menschen sitzen wie du, die dann halt ihr Bestes geben und irgendwie versuchen, aus dem, was sie da irgendwie für eine Möglichkeit haben, noch das Beste rauszuholen. Und dann, das ist irgendwie, ich finde eh, das ist eigentlich eine gute Lebenseinstellung, dass man einfach aus der Situation, in der man halt ist, dann versucht, das Beste zu machen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Also wir verlinken euch auf jeden Fall unten noch das Casablanca, das Buch, von dem Lenia gesprochen hat. Mhm. Und wir verlinken euch unten auch die Stelle für die gesundheitliche Beratung. Da kann man ja dann auch einfach mal sich vorher informieren, bevor man sich diesen Hurenpass holt und dann als Hure aus diesem Gebäude wieder rausgeht und da irgendwie für die Information auch mal anrufen oder so. So, dann habt ihr da alles zusammengepackt. Und ja.
Ja, dann bis nächste Woche.
Bis Tschüss. Nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge Geliebte auf Zeit. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo, eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr die Fragen und Umfragen bei Spotify beantwortet.
Geliebte auf Zeit ist eine Produktion von Lenia Soleil und Luisa in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Produktion Christian, Strategie und Vermarktung Hanna, Redaktion Amelie und bei Instagram unterstützt uns Magdalena.
Und wenn du mal Lust hast auf eine Kooperation oder auch ein Interview, dann kannst du dich gerne per E-Mail melden an kooperationen@brandsandwaves.de. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt oder schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut gerne in die Shownotes, da sind alle Möglichkeiten verlinkt.
Bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt, hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen.